Info. Lebenswelten.
Hier hat man einen dieser fantastischen Blicke, der gerade diese Bucht daneben auszeichnet. Es ist hier im Grunde genommen der zentrale Punkt zwischen der Granitz und der Stubnitz, also den Kreidefelsen im Norden, nördlich von Sassnitz. Man sieht den Hafen von Mukran und dann die lange Sandbucht. Und dann kommt man weiter hinten, sieht man die Gebäude und das Kurhaus von Binz. Dahinter kommen dann Granitz auch wieder mit den Kreidefelsen Richtung Selin. Und ganz hinten am Horizont sehen Sie den Turm vom Jagdschloss Granitz. Das heißt, hier hat man eigentlich Rügen pur. So wie man sich nur vorstellt. Alle Leute, die hier hinkommen, die sagen sofort, boah.
Als es dann wirklich auf ProRat zuging, auf diese Einberufung, das war schon für mich so dramatisch, weil ich schon wusste, dass ich für das Leben nicht so gewappnet war. Also wir waren vielleicht 10 Jüngere unter 120 Bausoldaten. Und irgendwo hatte ich ein bisschen mit meinem vorherigen Leben abgeschlossen und wusste, dass ich als anderer Mensch herauskommen werde. Als welcher auch immer, das wusste ich natürlich nicht.
Vom Pfarrerssohn zum Prinz von ProRa. Die Geschichte eines NVA-Bausoldaten. Eine Reportage von Florian Breitmeier.
Man muss sich das ja so vorstellen, dass man nach ProRa als Staatsfeind eingezogen wurde. Und das wurde klipp und klar gesagt, dass man eben auf der anderen Seite steht. Und nun war das so, dass wir ja auch morgens um 4 fast regelmäßig aufstehen mussten und dann 12 Stunden wie das Vieh auf die Weide, auf die Baustelle Mukran gefahren worden. Wir haben den Hafen Mukran gebaut, eigentlich wirklich wie Arbeitssklaven und haben im Winter 10 und im Sommer 12 Stunden fast täglich auf der Baustelle gearbeitet.
Stefan Wolter kommt im November 1986 auf die Sonneninsel Rügen. 18 Monate liegen vor ihm als Bausoldat der Nationalen Volksarmee. Als einziges Land des früheren Militärbündnisses Warschauer Pakt gewährt die DDR ihren Wehrpflichtigen das Recht, den Dienst mit der Waffe zu verweigern. Bis zum Ende der DDR sind es 20.000, die zumeist aus religiösen Gründen das Gewehr nicht in die Hand nehmen wollen und damit in letzter Konsequenz die Verteidigung des sozialistischen Vaterlandes ablehnen. Ihre Einsatzorte sind der Braunkohletagebau, die Chemiebetriebe in Leuna und Bitterfeld und vor allem Rügen. Jeder dritte Bausoldat der DDR war dort stationiert, ab 1983 vor allem zum Bau des Fährhafens Mukran. Heute fahren dort die weißen Passagierschiffe nach Skandinavien ab, doch vor Ort erinnert nichts an die Arbeit der Dreckschippen, so wurden die Bausoldaten im NVA-Jargon genannt. Untergebracht waren die Spatis, wie sie sich selbst nannten, in dem von den Nationalsozialisten ab 1936 gebauten, aber nie fertiggestellten Kraft-durch-Freude-Seebad ProRa. Als NS-Erholungsheim für 20.000 sogenannte Volksgenossen gedacht, diente der Bau später der Nationalen Volksarmee als Kaserne. 15.000 Mann standen hier unter Waffen. Die 360 Bausoldaten waren ganz im Norden der Anlage untergebracht.
So, jetzt sehen Sie hier auf diesem Block.
Unterwegs mit einem der Experten für NS-Architektur, Rainer Stommer vom Geschichtsverein ProRa-Zentrum.
Ich gucke mal, dass wir jetzt hier uns ein Plätzchen suchen und dass wir dann vielleicht mal versuchen, hier ein paar Meter reinzugehen.
Mein Vater war Pfarrer und Rektor vom Diakonissenhaus in Eisenach. Und ich bin sehr religiös aufgewachsen, immer mit Morgens- und Abendsgebet. Die Menschen haben es ja verstanden, sich ihre privaten, persönlichen Nischen zu suchen innerhalb der Gesellschaft. Und die Pfarrhäuser hatten da schon auch eine ganz bestimmte Rolle gespielt.
Wir sind also hier auf der rückwärtigen Seite dieser Anlage und wir sehen jetzt hier so ungefähr 2 Blöcke nur. Und trotzdem sieht es ja schon relativ groß und monumental aus mit seinen 6 Geschossen. Und ja, das Ganze hat dann eben auf 4,5 Kilometern Länge an dieser schönen Bucht in der Nähe von Binz, der sogenannten ProRa Wiek, gestanden. Und in dieser monumentalen Geste, Da wird eigentlich sehr deutlich dieser Anspruch des Nationalsozialismus.
Zum Beispiel war ich schon insofern auch gegenüber einem Arbeiterkind privilegiert, indem, wenn es irgendwelche Probleme gab, sich dann auch mal die Kirchenleitung eingesetzt hat. Oder mein Vater persönlich in die Schule gegangen ist, dann wurden Dinge schnell auf die Ebene zwischen Kirche und Staat gehoben. Und da war ich so ein bisschen abgeschirmt von vielen Dingen und wurde jetzt das erste Mal eigentlich ins Leben richtig geworfen.
Ich war als Fähnrich-Dienstgrad dort Hauptfeldwebel. Uns als Vorgesetzten wurden Bausoldaten dargestellt, erstens als Kriminelle, zweitens als Leute, die Republikfluchten schon versucht hatten und dass sie christliche Bundesinne deswegen eben den Dienst mit der Waffe verweigern. Aber in Hauptsache wurde uns gesagt, das sind Kriminelle.
Interessante Stelle. Jetzt sind wir hier auf der Seeseite. Aber was wir hier an dieser Stelle sehen können, das ist diese Biegung dieses Gebäudes und diese lange Erstreckung. Wir haben also hier jetzt nochmal einen sehr guten Eindruck in diese zahllosen Fenster, hinter denen sich diese kleinen Schlafkabinen verborgen haben.
Und das sind dann diese einzelnen kleinen Zimmer, wo dann eben 6 Leute drin geschlafen haben. Hier links waren die Spinde aufgestellt und rechts direkt, das sieht man ja, dass da gar kein Bett hinpasst. Das Fenster war halb verdeckt durch ein Bett. Ein anderes Bett stand dann längs da so dran und dann ein Bett hier so halb vor die Tür und ein Spind stand hier an der Ecke dann.
So leben insgesamt 360 Mann des Pionierbaubataillons Mukran. Dienstgradbeförderungen sind ausgeschlossen. Einmal Bausoldat, immer Bausoldat. Der Spaten auf den Schulterstücken der Uniform ist das Symbol einer NVA-Einheit, aus der einige durchaus als Totengräber des Systems hervorgehen. Auch in der Kompanie von Stefan Wolter kursieren 1986 bereits oppositionelle Schriften, in Stiefeln versteckt, auf dem Klo gelesen. Die Bausoldaten können sich ihrer besonderen Aufmerksamkeit gewiss sein. Karl-Heinz Schulze, ein früherer Hauptfeldwebel im berüchtigten Block 5 in Prora, erinnert sich.
3-4 Mal am Tag Revier rein und dann, wenn man dann nichts findet, dann wird irgendwas gefunden, wo es damit er dann nochmal irgendwie Revier rein machen darf und so. Also das ist absoluter Unfug gewesen. Dann gab es natürlich auch den Arrest, auch für Bausoldaten gab es Arrest, den haben sie dann Prora abgesessen. Ja, was hatten wir noch für Spielchen gehabt? Urlaubssperre oder bei Bausoldaten, dass man die Mehrleistungsprämie von 10 bis 20 Mark gestrichen hat. Was haben wir noch gehabt? Eine Schikane war auch gewesen, Soldaten nicht dann auf Urlaub zu schicken, wenn es für die Frau günstig war, sondern einen Zeitpunkt zu nehmen, der dann natürlich dämlich war.
Und übrigens war nicht ein Brausekopf für einen Menschen vorgesehen, sondern zu 5 haben wir unter einem Brausekopf gestanden. Man hatte auch nur einmal in der Woche ungefähr, ist man überhaupt zum Duschen gegangen. Also man kam oft von der Baustelle total verdreckt und hat sich nicht geduscht. Es hat auch alles dementsprechend gestunken in der Kaserne.
So, hier sind wir jetzt in einem dieser unteren Bereiche. Ja, und es ist ein nackter, einfacher, hochmoderner Stahlbeton-Skelettbau mit einer Mauersteinausfachung in den oberen Bereichen. Und auch wir als Historiker wollen natürlich, dass möglichst viel von der Authentizität, die die Anlage noch vermittelt, erhalten bleibt, weil das ja auch etwas ist, was zu Fragestellen anregt.
Die Widersprüche, die entstanden mit der Zeit, und zwar weil die Realität einfach mit dem, was man uns erzählt hat, nicht übereingestimmt hat. Meine persönliche Erfahrung hat eben gesagt, es sind nicht alles Kriminelle. Und da hat man sich dann doch gefragt, was geht hier eigentlich ab? Wir hatten einen Ball gehabt, der hat jahrelang in der Schule in allen Fächern Mathematik Note 1 gehabt. Und der wollte Mathematik studieren zu DDR-Zeiten und der durfte nicht studieren. Und ich habe das damals unerhört gefunden, wie man einen Mann, der so ein enormes Wissen hat, dann nicht dieses Fach studieren lassen hat.
Am Anfang war die Stimmung noch sehr, sehr positiv und wir ziehen alle an einem Strang und wir haben auch gesungen, als wir das erste Mal auf die Baustelle fuhren, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang, sei gelobet der Name des Herrn.
In den ersten Monaten in Prora müssen viele Bausoldaten ausloten, wie weit sie mit ihren christlichen Überzeugungen gehen können. Jedes Stück religiöser Freiraum will erkämpft sein. So organisieren manche Bausoldaten auch Weihnachtsfeiern für Vorgesetzte, um vor allem selbst sinnliche Erbauung zu erfahren. 2-mal im Monat dürfen die Spartensoldaten ihre Ausgehuniform anziehen. 3 Kilometer dürfen sie sich maximal von der Kaserne entfernen. Viele zieht es nach Binz, ins Pfarrhaus von Pastor Lüttke.
Dieses Pfarrhaus, das glich wirklich einem Taubenschlag. Dort konnten sich die Bausoldaten mit ihren Angehörigen treffen, konnten heimlich in Zivilkleidung schlüpfen, die die Frauen dann mit oder Eltern mitgebracht haben und die dann auch heimlich dort deponiert wurden. Viele Dinge wurden da versteckt in diesem Pfarrhaus. Das war eine Schatztruhe und man hatte seelsorgerlichen Beistand. Das war einfach wirklich wichtig, vor Ort so eine Zuflucht zu haben.
Doch zu Beginn des Jahres 1987 zeigen sich bei vielen auch erste Ermüdungserscheinungen. Die Schikanen, der Drill, die Arbeit auf der Baustelle hinterlassen Spuren. Frust, auch Resignation machen sich breit. Der Druck der Vorgesetzten wirkt. Die Glaubensbrüder in Uniform sind keine verschworene Einheit. Die Gigantomie der Anlage in Prora macht den Einzelnen klein, hebt den Menschen in direkter Konfrontation mit der steinernen Masse aber auch besonders hervor. Die religiösen Überzeugungen des Einzelnen treten mehr und mehr zutage.
Da gab es auf einmal die Kofferkammerbetenden, die mir immer etwas suspekt waren. Die hatten dann Geisteingebungen und andere konnten das auslegen. Und die haben mir dann die Frömmigkeit in Frage gestellt oder haben das dann belächelt, dass man Theologie studieren will und wusste vieles nicht. Und mir hat ja auch wirklich Lebenserfahrung gefehlt. Und dann hatten wir hatten Adventisten, Quäker, alle möglichen pietistischen Richtungen, Katholiken, Protestanten und so viel. Wir hatten ja auch keinen Religionsunterricht in der Schule. Also so viel hatte ich mich damit gar nicht auseinandergesetzt. Da war ich auch eigentlich ziemlich abgeschirmt aufgewachsen und vielleicht auch ein bisschen einseitig. Und das war für mich natürlich sehr schwer, mich da zurechtzufinden. Das war auch ernüchternd.
Das gemeinsame Lesen in der Bibel sorgt bald für mehr Streit als für Zusammenhalt. Gott gibt dem 19-jährigen Pfarrerssohn aus Eisenach Halt und Kraft in der militärischen Mühle der Monotonie. Seinen Gott aber will er sich von anderen in religiösen Diskussionen nicht in Frage stellen lassen. Stefan Wolter flüchtet sich in Betrachtungen der Natur.
Ich habe meine Briefe an den Fensterbrett geschrieben und habe mir das dann auch wirklich so vorgestellt, dass ich diese Not irgendwie, wenn ich auf das Meer blicke, so abgeben kann und dass das dann irgendwo weitergetragen wird und dass dann da vielleicht mal Gutes draus entsteht oder dass ich doch irgendwo aufgehoben bin. Alle sind irgendwie aus dem Bett gesprungen und müde sind sie zum Spind und ich immer gleich ans Fenster, ach, guck mal die Sonne und das Meer. Und die hatten Frau und Kinder zu Hause und die hat das nur angekotzt und ich habe eben versucht, da noch das Schöne zu sehen. Und da habe ich diesen Spitznamen Prinz bekommen. So wurde ich auch hier wirklich gesehen, als der sich seine eigene Welt um sich herum aufbaut oder hat deswegen der Prinz.
Der Blick auf das weite Meer aus der Enge der Kaserne heraus, das ist das Asyl eines DDR-Oppositionellen in Uniform. Gott vor allem in der Natur zu sehen, das enthebt die spirituelle Kraftquelle auch der zuweilen unsicher machenden Diskussion mit anderen Bausoldaten. Und menschlichen Halt, den erfährt Stefan Wolter durch Thomas.
Im Vordergrund stand wirklich diese Nähe, dass man sich mal umarmt hat oder Hand in Hand auch im Dünengras lag und nachgedacht hat und einfach sich geborgen gefühlt hat. Und da lief ja auch nichts Sexuelles, so wie das dann manchmal so auch interpretiert wurde, vielleicht von manchen. Das hätte auch unsere christlich-gutbürgerliche Erziehung uns verboten. Thomas hat dann auch immer betont, dass das ja auf die Zeit hinter Stacheldraht beschränkt ist. Was mir dann irgendwann nicht mehr so richtig gefallen hat auch. Aber das war eben eigentlich so das stille Einverständnis. Und man hat so festgestellt, dass menschliche Nähe und ein Geborgenheitsgefühl nicht unbedingt ans Geschlecht gebunden ist.
Ein neues Selbstbewusstsein, das bei Stefan Wolter bis zum Tag seiner Entlassung auch den Widerstandswillen gegen das System wachsen lässt.
Und ich habe dann versucht, meine Uniform so ein bisschen zu verändern, indem ich den Kragen hochgestellt habe und wir dann hier sind dann hier so langmarschiert. Dann hat er das gesehen, der Kompaniechef, und hat gemeint, Bausoldat Wolter, drehen Sie doch mal vor und wem wollen Sie hier gefallen? Und mir selbst, Generalhauptmann, habe ich dann gesagt.
Im April 1987 ist die Zeit in Prora für Stefan Wolter dann Geschichte. Das Theologiestudium wartet und nach der Wende noch das Zweitfach Geschichte. Auch Jahre nach seiner Bausoldatenzeit lässt ihn die Geschichte nicht los.
Dass ich nach dem Studium nicht mehr funktionieren wollte, dass ich genug davon hatte, dass mir immer andere sagen, wo ich mich einzuordnen habe und was ich nun zu tun und zu lassen hatte. Und meine Kraft hat dann irgendwie nicht mal mehr gereicht. Ich meine, ich hätte sie gehabt, aber ich wollte nicht mehr zum Beispiel dieses Referendariat dann machen oder Vikariat. Ich wollte dann wirklich Dinge machen, die mir selbst am Herzen liegen. Und dazu gehörte die Aufarbeitung von Prora. Und sehr viele meiner Werke haben mit der eigenen Biografie zu tun, viele geschichtliche Aufarbeitungen.
Über seine Zeit in Prora hat der heutige Wissenschaftsjournalist ein Buch geschrieben. Hinter dem Horizont allein, der Prinz von Prora, so der Titel. Ein weiteres Buch beschäftigt sich mit den Reaktionen, vornehmlich Leserbriefe auf seine geschilderten Erlebnisse als Bausoldat. Doch seine Geschichte ist noch nicht zu Ende.
Die Nachrichten.
Prora. Auf der Insel Rügen haben die Bauarbeiten für die geplante Jugendherberge auf dem früheren Gelände des Kraft-durch-Freude-Seebades begonnen. Bis zum Jahr 2010 soll der ehemalige Block 5 umgebaut sein, teilte der Landkreis Rügen mit. Dazu werden auf einer Gebäudelänge von 180 Metern in 4 Etagen 250 Doppelzimmer mit Seeblick entstehen. Die beiden unteren Etagen sind für Veranstaltungs- und Versorgungszwecke vorgesehen. Die Investitionssumme beläuft sich auf rund 12,6 Millionen Euro. Den Umbau der fast 70-jährigen Liegenschaft sehen Bauexperten und Historiker als besondere Herausforderung.
Der Landkreis Rügen und der Geschichtsverein Prora-Zentrum wollen gemeinsam an einem Strang ziehen. Landrätin Kerstin Kassner von der Linkspartei ist Vorsitzende des Prora-Zentrums, in dem auch der Historiker Rainer Stommer aktiv ist. Gerade aus der Vergangenheit des Gebäudes leitet er eine Verpflichtung für die Zukunft ab.
Also wenn man es ganz zuspitzt, hier hätten dann praktisch die Herrenrasse über ihr Mare Nostrum, über ihre Ostsee geguckt und hätte gewusst, da hinten sind dann die Länder, wo die Sklaven für uns arbeiten, damit wir hier diesen tollen Urlaub machen. Und auch wenn das dem normalen einzelnen Urlauber nicht bewusst gewesen wäre, im Hinterkopf derjenigen, die das geplant haben, hat es nachweislich gestanden. Und wenn man jetzt diesen Aspekt völlig umdreht und sagt, wir machen das jetzt genau umgekehrt zu einer Jugendbegegnungsstätte für den Ostseeraum, dann finde ich, ist das etwas, was hervorragend diesen Anspruch und diese ursprünglichen Absichten unterläuft und aus einem Projekt der Herrschaft einen Ort der Begegnung zu machen.
Es ist ja schon schwierig, wenn da jetzt so eine feine Jugendherberge draus gemacht wird, wo man dann viele Dinge nicht mehr nachvollziehen kann. Wenn die vielleicht die Decken dann irgendwie verschalt werden oder irgendwie irgendwas Schönes hier draus gemacht wird. Es sind sehr, sehr viele Menschen in dem Alter, in dem später die Jugendlichen hier Urlaub machen werden, psychisch beschädigt worden für ihr weiteres Leben.
Der frühere Bausoldat hat seine Geschichte in Büchern aufgearbeitet. Doch nicht jeder auf Rügen mag sich der Vergangenheit kritisch stellen. Das sogenannte NVA-Museum in Prora beispielsweise widmet den Bausoldaten einen kurzen Text, ein Foto und zwei Uniform-Schulterstücke. Das Ganze passt in einen Rahmen, so groß wie die Seite eines Schulmalblocks. Zum Vergleich, die Ausstellungsfläche der gesamten Museumsanlage beträgt 5000 Quadratmeter.
Bei uns ging ja nur dieser Slogan rum, drei Worte genügen, nie wieder Rügen. Und sowas passt natürlich nicht in die Vermarktung der Insel heute. Und ich werde ja vor Ort auch ausgebremst, indem meine Bücher in manchen Buchläden nicht ausgelegt werden.
Mit dem NVA-Museum habe er nichts zu tun, betont Rainer Stommer vom Prora-Zentrum ausdrücklich. Für den Historiker darf die Auseinandersetzung mit der Geschichte nicht auf das Ausstellen von Uniformen und DDR-Fahnen beschränkt bleiben.
Wir wissen, dass die Aufarbeitung der NVA-Zeit uns noch bevorsteht. Und das ist zugegebenermaßen auch kein Feld, was dann leicht zu beackern sein wird, weil wir haben hier tatsächlich noch mit vielen ehemaligen NVA-Angehörigen zu tun, die mehr oder weniger kritisch auf ihre eigene Vergangenheit und auf dieses Objekt zurückschauen. Dass hier diese bedeutende Brigade der Bausoldaten gewesen ist, denke ich, spielt das in diesem Kontext der Aufarbeitung der Nachnutzung dieser Anlage eine wichtige Rolle. Und wir werden uns da versuchen, darum zu bemühen, das einzubringen.
Und das ist jetzt, wie gesagt, dieser Clubraum mit dieser hässlich rotbraun getönten Decke und diesem eigentlich kitschigen Rügengemälde, was uns aber als farblicher Punkt doch sehr wichtig gewesen ist. Und hier sind sehr viele Briefe entstanden, die Auskunft geben könnten. So ein bisschen, auch wenn es verboten war, hat man ja doch einiges über den Alltag nach draußen berichtet, wie man das empfunden hat. Und ich hoffe sehr, dass man diesen Raum irgendwie erhalten kann und hier Wandtafeln dann aufstellen kann, das nochmal wie ein Museum zum Anfassen. Da gehen jetzt meine einzigen Bemühungen eigentlich hier vor Ort hin.
Viele Bausoldaten haben ihre Zeit in Prora bislang verdrängt. Die Wende, die Möglichkeit zu reisen, das oft schwierige Zurechtfinden in einem neuen System haben Aufmerksamkeit, auch Kraft gekostet. Das Aufarbeiten der eigenen Geschichte, damit fangen viele frühere Bausoldaten, auch ehemalige Vorgesetzte, erst an. Zu einem Zeitpunkt, da aus der alten Anlage in Prora eine neue Jugendherberge wird. Der in Halle an der Saale geborene und nun in Wiesbaden arbeitende Theologe und Psychoanalytiker Gotthard Fuchs hat viele Jahre zu den Themen Verdrängen und Vergessen gearbeitet.
Also es gibt eine wunderbare Geschichte in der christlichen Mystik, in einer Predigt. Da sagt der Prediger Johannes Tauler, 14. Jahrhundert, das Pferd macht Mist und der Mist stinkt. Aber dasselbe Pferd zieht seinen eigenen Mist auf das Feld und daraus wächst der edle gute Weizen und der edle süße Wein, der niemals so wüchse, wäre der Mist nicht da. Jetzt kommt die Anwendung. Nun, dein Mist, das ist das, was du an dir selbst nicht annehmen und bewältigen magst. Das trage in rechter Gelassenheit deiner selbst auf den Acker des liebreichen Willens Gottes und daraus wächst mit Gewissheit edle, wonnigliche Frucht auf, die niemals so wüchse, wäre der Mist nicht da. Das ist eine kostbare Theologie der Scheiße.
Das erlebte Böse, das in Tätern und Opfern präsent ist, kann also nicht nur blockieren, sondern auch eine neue Bewegung in Gang setzen, mutmaßt der Theologe. Möglicherweise auch einen Schritt aufeinander zu.
Es gibt Leute, denen möchte ich nicht unter die Augen treten. Und dazu gehört mein Kompaniechef, der würde mir heute noch ein gelindes Gruseln verursachen. Vor dem hat man wirklich nur regelrecht gezittert. Ich gestehe ihm auch zu, dass er sich geändert hat. Der ist auch hier in einem Wirtschaftsbetrieb, hatte ich dann mal gehört. Auch hat er irgendwo einen leitenden Posten bekommen, den soll er auch haben. Und ich hätte im Vorfeld des Buches vielleicht mit ihm mal sprechen können, aber da war ich noch nicht so weit, dass ich so vergeben und vergessen kann. Da wollte ich ja gerade diese ganze Pein so zum Ausdruck bringen und habe meine eigenen Ziele. Und da gehört jetzt für mich jetzt nicht dazu, die Menschen alle rundherum, die uns das angetan haben, zu entlasten. Da müssen sie selber einen Schritt gehen.
Und in diesem Schritt liege der große Unterschied zwischen Entschuldigen und um Verzeihung bitten, sagt der Theologe und Psychoanalytiker Gotthard Fuchs. Ein Schritt, der eine umfassende Aufarbeitung von quälenden Erinnerungen erst möglich mache.
Ein berühmter Philosoph, der Marquardt, hat mit Recht gesagt, es gibt in der Moderne eine verdammte Gefahr, die Kunst, es nicht gewesen zu sein, zu praktizieren. Und eine Form dieser Kunst ist auch die, ich entschuldige mich. Punkt, das war's. Dann bleibe ich aber in der Umlaufbahn meiner Ego-Sonne. Und Vergebung hat immer damit zu tun, dass ich mich vertrauend, bittend, hoffend einem anderen anvertraue und auf dessen Liebe, auf dessen Anerkennung hoffe, sie nie leisten kann. Vergebung kann ich auch nie machen. Ich kann ja nur um Vergebung bitten. Und das hat natürlich dann im Christentum immense Konsequenzen, wenn ein Mensch im Namen Jesu an Gott glaubt und sagt, Gott ist der Richter der Lebenden und der Toten, dann gibt es für alle Vergebungs- und Erinnerungsvollzüge eine letzte göttliche Instanz, von der man Gerechtigkeit und Versöhnung erhoffen kann. Das kann dem Menschen Mut machen, um Vergebung zu bitten, wenn man Täter ist. Das kann einem Menschen Mut machen, um Vergebung zu bitten und einzufordern, wenn man Opfer ist. Also da gibt es schon Möglichkeiten, weil das Entscheidende immer im Versöhnungsgeschehen ja doch zwar im Gegenüber zum anderen der Prozess im Betroffenen selbst ist.
Man wollte uns ja irgendwo brechen in unserem Willen. Vielleicht ist es auch bei manchen gelungen, aber bei vielen und auch bei mir war das so, dass ich dachte, nee, jetzt erst recht. Und man kann halt in eine Uniform gesteckt sein, aber das Wesen, die Gedanken der Mensch darin kann sich dann durchaus entfalten. Und das ist vielleicht so ein Widerspruch zwischen äußerer Bedrängnis und innerer Freiheit. Die innere Freiheit kann vielleicht auch umso größer werden, je größer die äußeren Zwänge sind.
Und deswegen sind solche Gedenktage wie der 3. Oktober oder der 9. November ungeheuer wichtig, wenn es gelingt, ja, sie Jahr für Jahr zu nutzen, um tiefer erinnernd die Gegenwart zu versöhnen und zukunftsfähig zu werden. Wer die Vergangenheit nicht verarbeitet und die unerledigten Geschäfte bewältigt, der ist gelähmt für die Zukunft.
Ein bisschen gereift ist man sicherlich auch in der Zeit, so an Erfahrungen reicher geworden, aus denen man dann aber auch was machen musste. Irgendwie hatte ich das sehr schnell verinnerlicht, dass ich Dinge erlebe, die ich auch später mal so präsentieren möchte irgendwo. Und dass ich mich für Geschichte interessiert habe und für so Abläufe. Da hat Brora auch seinen Anteil, dass ich dann diesen Weg eingeschlagen habe. Und dass das den Horizont vielleicht wieder weitermacht.
Vom Pfarrerssohn zum Prinz von Brora. Die Geschichte eines NVA-Bausoldaten. Sie hörten eine Reportage von Florian Breitmeier. NDR Info, Lebenswelten.